ARD Sounds.
Toxische Beziehungen hat Zusammenhang mit Manipulation auf jeden Fall.
Die absolute Verzweiflung, nicht mehr zu wissen, was ist richtig, was ist falsch.
Eine Beziehung mit einem sehr klaren Machtgefälle.
Nicht ich war die Kranke, die an sich arbeiten muss, sondern er hat einfach die ganze Zeit gelogen.
Im Grunde hat es immer was mit Gewalt in verschiedensten Formen zu tun.
Ist das Liebe oder ist das eine andere Art von Abhängigkeit?
Toxische Beziehungen. Am Anfang ist es die ganz große Liebe und dann geht der Horror los. Manipulation, Demütigung, Machtspiele, Gewalt. Was ist eine toxische Beziehung? Wie entsteht sie und wie komme ich da wieder raus?
Herz ohne Filter. Der Podcast über Liebe, Beziehung und alles dazwischen.
Hi, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sabine Hub, Journalistin beim SWR und Paarberaterin. In meinem Podcast spreche ich mit spannenden Menschen darüber, wie wir lieben, streiten, uns verlieren und uns manchmal auch wiederfinden. Und heute spreche ich mit Anne Johne. Sie ist Psychotherapeutin und Expertin für Narzissmus und toxische Beziehungen. Hallo Anne.
Hallo.
Super wichtiges Thema heute, aber auch ein schweres Thema.
Ja.
Deswegen starte ich erstmal mit einer Triggerwarnung. Also wenn ihr vielleicht schon Erfahrungen mit toxischen Beziehungen oder Gewalt gemacht habt, dann kann diese Folge belastend wirken. Also hört sie euch bitte nur an, wenn ihr euch psychisch stabil fühlt. Zurück zu dir, Anne. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, beruflich so tief in genau dieses Thema einzusteigen?
Also ich habe im Zuge der Ausbildung in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet und teilweise auch im Schwerpunkt mit Menschen mit unflexiblen Persönlichkeitsstilen, so hat man das da genannt, und habe da angefangen, mich dafür zu interessieren. Und dann bin ich dazu gekommen, weil auch in meinem privaten Leben ich da irgendwie rangestoßen bin und mich dann weiter da reingelesen habe und dann da irgendwie so eine Leidenschaft für entwickelt habe.
Also das heißt, du hast Selbsterfahrung mit toxischer Beziehung gemacht?
Ja.
Wie trennst du das denn in der Therapie? Also deine eigenen Erfahrungen von deiner Rolle als Therapeutin?
Also ich würde sagen, an der Stelle, die Trennung ist gar nicht unbedingt notwendig. Wenn ich zum Beispiel eine Depression habe, gehe ich gerne zu einem Therapeuten, der auch einmal depressiv war. Streetworker sind meistens Menschen, die selber drogenabhängig waren oder auf der Straße gelebt haben. Patienten, Patientinnen fühlen sich oft sicherer bei Menschen, die das selber erlebt haben. Ich habe das erlebt, ich habe es geschafft, ich habe es überwunden und ich stehe zu meiner Vulnerabilität, was mich ja als Therapeutin nicht schlechter macht, sondern im Gegenteil vielleicht sogar besser.
Von toxischer Beziehung wird ja ständig und überall gesprochen, vor allem auch auf Social Media. Das ist ja kein wissenschaftlicher Begriff und jeder Mensch definiert das ja so ein bisschen anders für sich. Deswegen war ich mal wieder mit dem Mikro auf der Straße unterwegs und habe die Leute da gefragt, was ist für dich eine toxische Beziehung? Da hören wir mal rein.
Toxische Beziehungen hat Zusammenhang mit Manipulation auf jeden Fall.
Eine Beziehung mit einem sehr klaren Machtgefälle.
Wenn man zu einer anderen Person wird durch die Beziehung.
Im Grunde hat es immer was mit Gewalt in verschiedensten Formen zu tun. Auch Schweigen kann Gewalt sein oder halt auch psychische Gewalt. Und es hat immer was mit Ungleichgewicht zu tun.
Also da waren jetzt schon viele Aspekte dabei. Anne, wie definierst du als Expertin toxische Beziehungen?
Also ich muss sagen, ich finde die Beiträge sehr gut. Die Menschen, die da geantwortet haben, scheinen auch wirklich Erfahrungen gemacht zu haben und sich damit auseinandergesetzt zu haben.
Ja, teilweise haben sie mir das tatsächlich so erzählt.
Ja, habe ich gemerkt. Also das sind jetzt keine Antworten, die Menschen geben, die damit erstmal nichts zu tun haben und das als Modebegriff bezeichnen und so ein bisschen abwertend. Toxische Beziehung, also ich würde alles unterschreiben, was gerade gesagt wurde. Und ich würde dann das Thema Narzissmus im klinischen Sinne definieren. Das sind Menschen, die ein unrealistisches Selbstbild haben und ein unrealistisches Bild vom Gegenüber, die projizieren, das heißt das eigene Übel in den anderen hineinlegen und in diesem bekämpfen. Das heißt, wenn dieser Mensch zum Beispiel eifersüchtig ist, macht er dich eifersüchtig und unterstellt dir dann, dass du das Problem mit der Eifersucht hättest.
Mhm. Du hast jetzt das Thema Narzissmus schon angesprochen.
Ja.
Da wollte ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, auf so eine Unterscheidung. Also Narzissmus ist ja eine Persönlichkeitsstörung und die ist auf toxisch oder führt zu toxischen Beziehungen. Aber nicht jede Person, die sich in einer Beziehung toxisch verhält, muss auch narzisstisch sein.
Ja.
Du hast jetzt narzisstische Menschen gesagt. Also es gibt Narzissten und Narzisstinnen, also weibliche und männliche narzisstische Menschen.
Ja, auf jeden Fall.
Nochmal zurück zur Frage, was ist für dich toxische Beziehung? Ich habe mal gelesen in einem Interview mit dir, dass du sagst, das ist auch ein Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz.
Ja, die Menschen, die narzisstisch sind oder eine Persönlichkeitsstörung haben, haben einen sogenannten Nähe-Distanz-Konflikt. Das heißt, im Grunde möchten sie, weil sie frühkindlich verletzt sind, verschmelzen mit ihrem Gegenüber. Und Menschen mit Persönlichkeitsstörungen haben genau in dieser Zeit bestimmte Zuwendung nicht bekommen und wünschen sich deswegen im Erwachsenenalter weiterhin die symbiotische Beziehung. Und deswegen ist am Anfang auch diese absolute übertriebene Begeisterung und dieses Du bist wie ich und wir gegen die Welt und wir sind die Besten und die Tollsten. Und so eine Beziehung habe ich noch nie erlebt. Dieses Gefühl ist ja am Anfang präsent. Mhm. Und dann kann man diese Form der Beziehung ja nicht halten. Und dann entsteht dieser Nähe-Distanz-Konflikt. Das heißt, diese Menschen streben erst die Symbiose an, befinden sich dann quasi in einer symbiotischen Beziehung, können das aber nicht aushalten, weil sie auch Nähe eigentlich nicht aushalten können, weil Nähe ihnen Angst macht. Weil das, was nah ist, können sie ja verlieren. Und was verlierbar ist, das triggert Verlustängste. Und aus diesem Grund müssen sie diese Symbiose dann wieder zerstören. Und das beschreiben auch ganz viele, dass es eigentlich ein permanentes Auf und Ab ist. Das heißt, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der so ist, der liebt mich nicht gleichmäßig, sondern ich werde entweder total idealisiert oder mega abgewertet.
Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Also kann man sagen, weil wir jetzt gerade schon gesagt haben, also nicht jeder toxische Mensch ist auch narzisstisch, aber jeder toxische Mensch hat ein Bindungsthema?
Auf jeden Fall. Also das ist so die Grundlage von Toxizität, Bindungsthemen. Die Frage ist eben, und das unterscheidet dann Toxizität von Persönlichkeitsstörung, inwiefern kann ich das realistisch reflektieren? Es ist nicht schlimm, wenn ich ein Bindungsthema habe, sofern ich sagen kann, ich habe dieses Thema. Manchmal kann ich Nähe nicht gut aushalten, ich brauche manchmal meinen Raum und teilweise wünsche ich mir, dass du immer bei mir bist und ich schwanke da. Wenn ich das formulieren kann und realistisch einschätzen kann und realistisch kommunizieren kann, nach innen und nach außen, also meinem Gegenüber auch kommunizieren kann und dann auch an mir arbeiten kann, das heißt, ich kann mich auch entwickeln, dann habe ich keine Persönlichkeitsstörung.
Du hast ja gerade schon gesagt, für toxische Beziehungen gibt es ja zumindest schon so typische Muster. Zum Beispiel diese Phase 1 von 0 auf 100, die ganz große Liebe, Seelenverwandtschaft. Lovebombing nennt man das ja. Genauso hat das auch bei der Journalistin Jessica Schulte am Hülse angefangen. Die war 10 Jahre lang in einer toxischen Beziehung. Und diese Erfahrung hat sie auch in einem Kurzgeschichtenbuch verarbeitet. Link packen wir in die Shownotes. Und sie hat mir im Interview ihre Geschichte mit dieser Beziehung erzählt.
Das war so dieses klassische Liebe auf den ersten Blick. Ganz toller Mann und sind auch tatsächlich sehr schnell zusammengekommen. Sind sogar schon nach einem Monat zusammengezogen, hatten dann auch einen Hund zusammen. Also angefangen hat es traumhaft.
Also diese erste Lovebombing-Phase, die hat sie auch so erlebt. Alles ist ganz extrem, sofort zusammenziehen, tollster Mensch der Welt, Liebe bis ans Lebensende. Das kennst du sicher auch aus deiner Praxis, oder?
Ja, ich kenne eigentlich niemanden, dessen Beziehung nicht so begonnen hat, wenn es um toxische Beziehungen geht. Weil diese Menschen, die toxische Beziehungen quasi forcieren, die haben ja im Grunde genommen tiefe Probleme. Und wenn ich jetzt ein Mensch bin, der viel Stress in eine Beziehung bringt, dann muss ich ja am Anfang irgendeine Performance bringen, damit dieser Mensch, mit dem ich zusammen bin, denkt, er müsste bei mir bleiben. Und das ist die Anfangsperformance. Am Anfang versuchen diese Menschen herauszufinden, wer ihr Gegenüber ist und zu schauen, was dieser Mensch braucht. Und dann erfüllen sie all das. Und diese Menschen, die dann zu mir kommen, erzählen mir auch, aber es soll wieder so schön werden wie am Anfang. Weil ich die Frage nach 20 Jahren, warum bist du noch da? Und das ist wirklich die Antwort, weil es so schön war im ersten halben Jahr. Das trägt die Menschen über Jahre.
Ja, da kommen wir später auch noch dazu, wie schwierig das ist, da rauszukommen und warum. Noch eine Anmerkung. Hier in unserem Fall mit Jessica ist der toxische Mensch ja ein Mann. Aber genauso gibt es natürlich umgekehrt den Fall, dass die Frau sich in der Beziehung toxisch verhält. Was aber vom Ablauf in so einer Beziehung immer gleich ist, die Beziehung kippt irgendwann. Also Die eine Person fängt dann an, die andere abzuwerten, zu demütigen, zu kontrollieren, zu manipulieren, Tatsachen zu verdrehen. Also sie wird dann emotional gewalttätig. So hat es auch Jessica erlebt. Sie ist dann schwanger geworden und ihr Partner ist dann oft nächtelang nicht nach Hause gekommen. Wenn er da war, hat er gelogen, er hat sie runtergemacht, hat ihr gesagt, dass sie ohne ihn eh nicht klarkommt. Sie hat auch vermutet, dass er was mit anderen Frauen hatte. Das hat er aber abgestritten und verdreht.
Er war halt hochmanipulativ. Und als ich dann tatsächlich angefangen habe, eifersüchtig zu werden, hat er das halt immer so gedreht, dass ich die kontrollsüchtige Frau bin, die diese Beziehung zerstört. Also dass sozusagen ich muss eine Therapie machen, ich hätte nicht genug Selbstvertrauen, ich wäre sozusagen die Schlimme in dieser Beziehung.
Also eigentlich genau das, was du vorhin schon erklärt hattest, ist da auch passiert. Mhm. Er hat ihr eingeredet, dass sie alles kaputt macht und sie hat das tatsächlich auch irgendwann selbst geglaubt, bis sie ihren Partner dann tatsächlich mit einer anderen Frau im Bett erwischt hat. Als sie das wirklich mit eigenen Augen gesehen hat, ist ihr klar geworden, dass er sie eben so lange manipuliert hatte, bis sie ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertraut hat. Das hat ja auch einen Namen.
Gaslighting.
Genau, Gaslighting. Was ist es genau und wie oft kommt das vor in toxischen Beziehungen?
Das ist auch der Klassiker, was ihr da passiert ist, das Gaslighting. Das heißt, ich erlebe, dass mein Partner fremd geht und habe das richtige Bauchgefühl und er sagt die ganze Zeit, es sei nur meine Wahrnehmung. Also Gaslighting heißt, ich nehme etwas wahr, das da ist und der andere sagt, es wäre nicht da, es wäre nur meine Wahrnehmung und weil ich das wahrnehme, mache ich alles kaputt. Und der Deal in toxischen Beziehungen ist auch, ich passe mich der Wahrnehmung an, ich glaube dem Gaslighting und bin still. Und dann ist Ruhe in der Beziehung. Und deswegen sage ich auch immer, je mehr es knallt, desto gesünder verhältst du dich. Mhm. Also die toxische Person verbreitet Lügen und die nicht toxische Person, die missbrauchte Person, tut so, als ob es stimmen würde. Und diese Menschen, die mit diesen Menschen zusammen sind, also die Missbrauchten, erleben wirklich ein richtig richtig schlimmen Realitätsverlust. Die vertrauen ihrer Wahrnehmung nicht mehr. Die kommen zu mir und sagen, woher weißt du, dass nicht ich der schlimme Mensch bin? Das werde ich immer wieder gefragt. Das ist was, was ich erlebe, dass die Menschen in den ersten 10 Minuten anfangen zu weinen, einfach weil ich ihnen glaube.
Es sind ja ziemlich viele Menschen, die sagen, dass sie schon mal in einer toxischen Beziehung waren. Also da gibt's auch so eine Umfrage von so einem Datingportal. Link dazu packen wir euch auch in die Shownotes. Und da haben mehr als 1/3 der Befragten gesagt, ja, das hatte ich schon mal. Und ein weiteres Drittel hat gesagt, ich kenne jemanden, der schon mal in so einer Beziehung war. Ich habe ja selbst auch eine Umfrage gemacht und eine der Frauen aus der Umfrage hat mir gesagt, dass sie das immer so ein bisschen schwierig findet, auch zum Thema Begriff nochmal, einer Beziehung diesen Stempel toxische Beziehung aufzudrücken.
Wenn ich meinen Freundeskreis anschaue, habe ich bei diversen Beziehungen das Gefühl, sie sind nicht gesund und haben sehr viel toxische Anteile. Was Ausnutzen angeht, Lügen, Hintergehen, Abhängigkeitskonstellationen, auf jeden Fall. Aber es sind natürlich immer verschiedene Anteile und ich selber beurteile es dann als toxisch und jemand anderes eventuell nicht.
Anne, wie kann ich das denn unterscheiden? Ist eine Beziehung einfach nur mal in einer schwierigen Phase oder ist das schon eine toxische Dynamik?
Natürlich hat jede Beziehung Probleme und jeder Mensch hat Schwächen. Das ist ganz normal. Der Punkt ist, kann ich darüber reden? Und ist mein Gegenüber in der Lage zuzuhören und können wir gemeinsam uns entwickeln? Mhm. Ja, und haben wir Verständnis füreinander? Mhm. Es geht nicht darum, dass ich immer alles richtig mache, aber wenn mir mein Partner oder meine Partnerin sagen, Anne, da warst du unsensibel, das hast du überhaupt nicht bemerkt. Ja, da war ich in dem Moment unsensibel und ich war unempathisch, weil ich komplett in meinem Film war, weil ich gestresst war, vielleicht war ich krank. Und dann sage ich, Mensch, du hast recht. Wenn ich mich jetzt in deine Lage reinversetze, das tut mir mega leid. Das heißt, ich bin in dem Moment in der Lage zu sehen, was der andere beschreibt und was er meint und kann empathisch sein. Und ich kann sagen, hey, ich mache das nicht mehr. Vielleicht machen wir was aus, dass wir in Zukunft, wenn ich mal wieder in so einen Moment reingerate, dass du mir einfach ein Zeichen gibst und dann weiß ich, okay, stopp. Ich muss mich jetzt in dich hineinversetzen. Mhm. Und dann ist das Ding vom Tisch. In toxischen Beziehungen ist klassisch, dass man spricht und es wiederholt sich. Mhm. Die Menschen reden und reden und reden. Die gehen zur Paartherapie, reden. Es gibt keine Änderung. Persönlichkeitsgestörte Menschen können sich nicht verändern. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich immer wieder angekreidet bekomme von Kollegen und Kolleginnen, dass ich Menschen mit Persönlichkeitsstörung unterstelle, sie würden sich nicht verändern. Und alle Menschen, die in der Klinik damit gearbeitet haben oder auch in der Praxis, bestätigen das.
Mhm. Zumindest habe ich auch von anderen ExpertInnen schon gehört, dass mit so einer Persönlichkeitsstörung ist sehr, sehr schwierig ist zu sagen, an der Beziehung kann man arbeiten.
Sehr, ja.
Das wollte ich nochmal zur Ergänzung sagen. Toxische Beziehungen können ja auch in Freundschaften oder in der Familie vorkommen. Mhm. Das aber nur so am Rande. Wir konzentrieren uns ja heute ganz bewusst auf Partnerschaften.
Ja.
Es gibt ja Menschen, die schneller in toxische Beziehungen reingeraten als andere. Wie kommt das denn?
Also es sind schon Menschen, die tendenziell Probleme haben, Grenzen zu setzen. People-Pleaser, die nicht wirklich sagen, das möchte ich nicht, die sich eher anpassen. Und ich nehme immer das Bild, man setzt sie in einen 90 Grad heißen Raum und man redet ihnen ein, der Raum hat 20 Grad und sie glauben es irgendwann. Wenn du dazu neigst, neigst du auch dazu, in so einer Beziehung zu landen? Und warum neigst du dazu, einen 90 Grad heißen Raum als 20 Grad heißen Raum wahrzunehmen? Weil dir sehr wahrscheinlich in der Kindheit passiert ist, dass deine Eltern oder eine andere Bezugsperson das von dir verlangt hat und das dein Überlebensmodus war. Das kannst du, da bist du Profi.
Weil du in der Kindheit zum Beispiel emotional abwesende Eltern hattest.
Zum Beispiel, genau. Als Kind kann ich nicht sagen, ich trenne mich von meiner Mutter oder meinem Vater oder meiner Bezugsperson, weil ich überleben muss. Das heißt, ich spüre, diese Menschen sind so und so und dann passe ich mein Verhalten daran an. Deswegen sage ich auch immer zu Eltern, ihr müsst mit euren Kindern reden, wenn ein Elternteil toxisch ist, sonst bringt er ihnen bei, gefährliche Menschen nicht zu erkennen.
Also Menschen, die in ihrer Kindheit mit ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen unsichere Bindungserfahrungen gemacht haben, suchen das später wieder unbewusst in ihrer Beziehung.
Ich würde das Wort suchen nicht unbedingt verwenden, sondern ich meine, klar, wir wiederholen, was wir kennen und nicht, was uns gut tut. Aber ich würde da eher sagen, wir erkennen es nicht. Es ist nicht so, dass wir ein Magnet sind. Ja? Ich habe ganz viele Patienten und Patientinnen, die sagen, ich bin Magnet für toxische Menschen. Nein, bist du nicht. Wir erleben und begegnen diesen Menschen alle gleichermaßen. Du sortierst sie nur nicht aus. Dein System sagt, naja, geht. Und warum kleben wir am Anfang so an denen? Weil, wenn wir aus schwierigen Elternhäusern kommen, haben wir wahrscheinlich auch wenig Selbstwert bekommen. Sprich, narzisstische Menschen oder toxische Menschen geben uns das ja am Anfang durch das Lovebombing. Und das zieht uns natürlich extrem an, wenn wir unterfütterte Kinder sind.
Fällt es deswegen vielen Betroffenen auch so schwer zu erkennen, dass sie in einer toxischen Beziehung sind?
Ja, es ist ja auch schwer, da rauszukommen durch diese intermittierende Verstärkung. Das heißt, ganz viel geben und dann Entzug. Ganz viel geben, dann Entzug. Dann werde ich abhängig. Das triggert unsere Suchtdynamik. Das heißt, wenn mir jemand ganz viel Süßigkeiten gibt und dann wieder gar nichts gibt und dann ganz viel Süßigkeiten gibt und dann wieder gar nichts gibt, werde ich den ganzen Tag über Süßigkeiten nachdenken und das Gefühl kriegen, ich brauche Süßigkeiten.
Also die Süßigkeiten machen was mit meinem Gehirn.
Genau, das ist einfach neurobiologisch. Ganz viele Menschen denken, ich bin so dumm, ich zitiere, dass ich nicht gehe. Nein, du bist nicht dumm, du bist süchtig. Das ist das gleiche Phänomen wie bei Menschen, die eine Alkoholsucht haben oder Kokain. Abhängig sind. Und die Verabschiedung aus einer toxischen Beziehung ist genau das gleiche, wie wenn ich einen Drogenentzug mache. Wir haben die gleichen Symptome vorliegen, körperlich und emotional. Und das Ding ist, dass das so aber noch nicht angekommen ist in der Gesellschaft und dass Menschen, die sich aus toxischen Beziehungen lösen müssen, normal arbeiten gehen sollen, sich bewerten lassen vom Umfeld, das sagt, du bist zu blöd, wieso gehst du jetzt wieder dahin, der hat dich geschlagen und es keinerlei Verständnis dafür gibt, dass diese Menschen genauso kämpfen wie Menschen, die einen Drogenentzug durchmachen und eigentlich genau die gleiche Behandlung bräuchten. Sprich, Drogenentzug in der Klinik, Menschenentzug in der Klinik und danach eine Reha monatelang.
Wie du schon sagst, das Schwierige ist ja, selbst wenn die Betroffenen, wenn denen irgendwann klar ist, dass ihnen die Beziehung nicht gut tut, schaffen sie es da ja ganz schwer wieder raus. So war das eben auch bei Jessica. Sie war ja 10 Jahre lang mit ihrem Partner zusammen, obwohl sie irgendwann total am Ende war.
Das war eben die absolute Verzweiflung, nicht mehr zu wissen, was ist richtig, was ist falsch, wo stehe ich eigentlich in diesem Leben. Und eben dieses, dass die eigene Wertschätzung komplett zerstört ist.
Ja, dazu kam, dass sie sich emotional total abhängig gefühlt hat von ihrem Partner. Ist das diese Abhängigkeit wie eine Drogenabhängigkeit, von der du gerade gesprochen hast?
Ja, genau. Ich meine, das ist ja wie so ein Rausch und das kennen wir alle, wenn wir frisch verliebt sind. Und diesen Rausch mal 1000 hat man mit Menschen in toxischen Beziehungen. Und wenn dieser Mensch sich am Tag 20, 25 mal meldet, das ist auch sowas, das viele kennen. Dieser Mensch ist auf einmal nonstop available, der ist einfach immer da. Und dann kommt dieser erste Tag, an dem dieser Mensch abwesend ist. Und das ist ein Schock für das Gehirn. Und deswegen versuchen wir dann, alles auszugleichen, die Schuld auf uns zu nehmen, Konflikte zu lösen, Dynamiken auf uns zu nehmen, die überhaupt nichts mit uns zu tun haben. Hauptsache, der Entzug endet.
Was ist da eigentlich deine Einschätzung? Wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt. Da geht die Meinung von Expertinnen und Experten teilweise auseinander. Kann man eine toxische Beziehung auch retten?
Nein.
Warum nicht?
Ich sage immer zu Menschen, die zu mir kommen, du kannst diese Beziehung führen. Ich bin bei dir, ich begleite dich, ich werde dich niemals bewerten, sondern du entscheidest, ob und wann du gehst. Ich kann dir aber sagen, wenn du bleibst, wird es immer anstrengend bleiben. Du wirst immer einen Menschen erleben, der dich idealisiert und abwertet. Du wirst immer einen Menschen erleben, der gebunden ist und dann wieder nicht gebunden ist, der wütend ist und sagt, du bist wütend, der in den Raum kommt und sagt, ich bin nicht angespannt, obwohl er total angespannt ist, weil er kein realistisches Selbstbild hat. Und wenn du damit leben kannst, dann kannst du bis an dein Lebensende mit diesem Menschen zusammenbleiben. Aber dieser Mensch ist unflexibel und er wird sich nicht verändern, egal wie oft er gespiegelt bekommt, was er tut.
Es ist auf jeden Fall eine sehr klare Haltung, die du darüber bringst.
Ja, und sehr viel Erfahrung.
Mhm.
Ich arbeite ja auch mit Menschen, die narzisstisch sind.
Also das heißt, es kommen auch narzisstische Menschen zu dir in die Praxis?
Ja, aber die sind nicht lange da. Also wir sagen, wir sprechen von höchstens 2-3 Sitzungen.
Mhm. Du hast ja auch ein Buch drüber geschrieben, wie man diese emotionale Abhängigkeit überwinden kann. Das heißt, der unsichtbare Käfig, den Link dazu packen wir natürlich auch in die Shownotes. Was können denn so erste Schritte sein, um sich aus einer toxischen Beziehung zu lösen, so ganz konkret?
Wissen aneignen und lesen, Selbsthilfegruppen aufsuchen, andere Betroffene aufsuchen und sich mit denen austauschen und nicht in die Verdrängung geraten. Das ist auch was ich oft erlebe, dass Menschen zu mir kommen und in den ersten Sitzungen hoffen, dass ich ihnen sage, du bist in keiner toxischen Beziehung, sich dann aber herausstellt, sieht schon danach aus. Und diese Menschen dann die Therapie abbrechen, weil sie die Realität nicht aushalten können.
Mhm.
Das heißt, der erste Schritt ist, halte die Realität aus.
Mhm.
Sieh hin.
Professionelle Hilfe ist natürlich immer das Richtige in so einem Fall. Also Beratungsstelle oder natürlich Therapie. Wenn ich als Freundin zum Beispiel unterstützen will, da sollte ich ja auf jeden Fall sehr achtsam sein, wie ich das mache. Das hat mir auch ein Mann bei meiner Umfrage erzählt. Eine Freundin von ihm war nämlich schon mal in einer toxischen Beziehung.
Ich habe dann halt auch erfahren, wie schwierig das ist, dabei zu unterstützen. Dass einfach so der Ratschlag, du musst da sofort raus und brich den Kontakt ab, dass das nicht das Hilfreichste ist. Am Ende ist ganz klar halt eigentlich nicht mit großen Bewertungen da reingehen, sondern einfach so ein offenes Ohr bieten, ohne Beurteilung.
Ich bin richtig gerührt davon, was der geantwortet hat.
Mhm.
Solch eine reflektierte Antwort und so eine wohlwollende, liebevolle Antwort habe ich wirklich noch nie instant von jemandem gehört.
Ja, da sieht man, dass er sich sehr damit beschäftigt hat, auseinandergesetzt hat. Und den habe ich einfach auf der Straße getroffen, der hat mir das so erzählt.
Genau das ist richtig. Zu sagen, du musst da raus, ja, wissen die Leute. Wenn ich jetzt als Angehörige die ganze Zeit sage, also wenn du jetzt nicht den sofort blockierst, mache ich das auch nicht mehr mit, hast du eine Freundin verloren. Diese Menschen werden nicht mehr mit dir reden, die werden es für sich behalten, die werden sich sozial isolieren.
Okay, also Druck oder Vorwürfe bewirken absolut das Gegenteil. Wie kann ich es aber denn richtig machen als Freundin oder Freund?
Also erstmal auch mich informieren darüber. Es ist ja auch so, dass es als angehöriger Mensch eine unglaubliche Herausforderung ist, sowas zu begleiten. Und wie kann ich am besten begleiten, indem ich gut informiert bin? Es gibt ja auch für Menschen mit Drogensucht Gruppen für Angehörige. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen und generell auf jeden Fall Verständnis zeigen, nicht werten, sagen, egal wie oft du rückfällig wirst, ich nenne es Rückfall, ich bin für dich da, das Wichtigste ist, dass du mir davon erzählst. Und wenn ich selber an die Grenze stoße, mir Hilfe von außen suchen, weil auch ich brauche Hilfe als Angehöriger, natürlich, aber nicht den Menschen im Stich lassen.
Jessica hatte mir das auch erzählt von ihrer besten Freundin. Die hat sie nicht im Stich gelassen, aber sie hat ihr immer wieder gesagt, dass sie Schluss machen muss und das hat gar nichts gebracht, sagt sie. Sie hat aus ihrer Beziehung erst rausgefunden, nachdem die Situation komplett eskaliert ist. Sie hat angefangen, Drogen zu nehmen und dann hat sie sich aus Verzweiflung die Handgelenke aufgeschnitten und ist in eine Klinik gekommen.
Da wurde mir auch klar, okay, das war ein Hilfeschrei. Jetzt muss ich was ändern an meinem Leben und zwar von Grund auf und das heißt Trennung. Also im Grunde genommen muss ich heute sagen, war das für mich gut. Also wenn nicht dieser Moment gewesen wäre, dann hätte ich in dieser Spirale wahrscheinlich noch länger mich weiter bewegt.
In der Klinik ist ihr dann klar geworden, dass sie wirklich raus muss aus dieser Beziehung. Sie war dann auch mehrere Monate in der Klinik, wo sie natürlich auch therapeutische Hilfe bekommen hat. Und dann hat sie es wirklich geschafft, sich aus der Beziehung zu lösen. Und zwar komplett. Die Therapie hat ihr dabei total geholfen, hat sie gesagt. Anne, wir haben vorhin ja schon mal kurz über erste Schritte aus einer toxischen Beziehung geredet. Hast du vielleicht auch noch einen konkreten Rat, wie ich es vielleicht irgendwann ganz schaffe?
Erstmal sich informieren, wie gesagt, und dann sich wirklich professionelle Hilfe suchen. Menschen, die spezialisiert sind auf dieses Phänomen, weil ich bin teilweise etwas skeptisch den Therapeuten und Coaches gegenüber, die sich jetzt nicht auf toxische Beziehungen oder Narzissmus oder Borderline spezialisiert haben, weil es dann heißt, wo sind deine Anteile, da gehören immer zwei dazu und so weiter. Mhm. Und das stimmt einfach nicht. Es gehören in Täter-Opfer-Dynamiken nicht immer zwei dazu. Natürlich habe ich als Opfer Anteile insofern, dass ich diese Dynamik nicht verlasse und dass ich diese Dynamik als vertraut empfinde und da muss ich Therapie machen, das ist richtig. Aber wenn wir zum Schuldthema kommen, gehören da nicht immer zwei dazu.
Okay, also der Therapeut, die Therapeutin sollte auf jeden Fall spezialisiert sein, genau auf dieses Thema. Und wenn ich da dann eine Person gefunden habe, die mich da gut und fachkundig unterstützt, wie schaffe ich das denn dann innerlich so weit zu kommen?
Das ist bei jedem ganz individuell. Ich sage immer, toll, dass du bei mir bist. Das heißt ja auch, dass du schon einen Riesenschritt gegangen bist innerlich. Ne, weil selbst wenn Menschen mit mir arbeiten, sind sie noch jahrelang in diesen Beziehungen. Aber sie sind immerhin bei mir und reden mit mir und schaffen, einmal in der Woche gespiegelt zu werden und zu sehen, was ihnen passiert. Also das sage ich immer, du weißt, wann du gehst, du wirst gehen. Mhm. Wir müssen dir das nicht auferlegen, sondern du weißt, jetzt reicht's. So wie bei Jessica. So wie bei Jessica, die du interviewt hast. Sie wusste in dem Moment, als sie sich geritzt hat und in der Klinik war, jetzt ist mein Punkt, an dem ich gehen muss. Und das ist schon ein sehr, sehr, sehr später Punkt. Mhm. Wir reden hier von wirklich suizidalen Handlungen und Gedanken. Viele merken es eher. Aber das liegt in jedem selbst, das kann ich nicht sagen.
Und wenn eine Person die Kraft dann aber aufgebracht hat und wirklich diesen Cut geschafft hat, dann kommt es aber ja immer wieder bei Betroffenen vor, dass sie von einer toxischen Beziehung in die nächste gehen. Wie kann ich denn so ein Muster durchbrechen?
Indem ich das Lovebombing hochnehme. Also Menschen gehen immer wieder in toxische Beziehungen, weil wenn ich eine toxische Beziehung hinter mir habe, habe ich natürlich ganz viel Demütigung und Stresshormone und so weiter hinter mir. Und wenn ich es dann geschafft habe, mich zu trennen und dann kommt der nächste Mensch vorbei, der mich lovebombt, dann bin ich ja quasi total ausgehungert und das Lovebombing trifft ins Schwarze. Das heißt, ich muss das Lovebombing identifizieren und an den Punkt kommen, dass ich selbst Lovebombing als unangenehm und manipulativ empfinde, weil streng genommen beginnt emotionaler Missbrauch im Lovebombing. In dem Moment, wo ich idealisiert werde durch die andere Person, werde ich schon gelovebombt, weil auch hier eine Projektion stattfindet durch diesen Menschen, der mich sieht als jemanden, der ich gar nicht bin. Wenn ich da sitze und ich kenne diesen Menschen 2 Stunden und der denkt, ich bin the one, dann sieht der mich nicht. Der projiziert irgendwelche Wünsche in mich hinein und das muss ich erkennen und dann bin ich sicher vor toxischen Beziehungen.
Also wie ist denn deiner Meinung nach ein gesunder Start in eine Beziehung?
Ein gesunder Start in eine Beziehung ist, ich lerne mich kennen, ich halte Unterschiede aus, ich definiere nicht, wir sind komplett deckungsgleich als liebevoll, angemessenes Melden, also weder 5 Tage gar nicht melden und dann 2 Tage nonstop melden, also diese Extremen, das empfinde ich als ungesund. Das heißt, ein gesundes Maß an Nähe, Distanzverhalten, also ich fühle mich nicht übersehen, aber auch nicht überrannt. Und ich kann kommunizieren. Ich kann offen sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht. Mein Gegenüber akzeptiert meine Grenzen, auch in der Anfangsphase. Wenn ich sage, ich kann heute nicht, dass der andere sagt, okay, das verstehe ich. Und nicht persönlich angegriffen davon ist und ich an Tag 3 irgendwie ein Gespräch über Eifersucht führen muss.
Wir können also gesunde Beziehungen auch lernen, auch mit unsicheren Bindungserfahrungen in der Kindheit.
Unbedingt. Auf jeden Fall.
Und wir können auch wieder heilen nach so einer Beziehung. Was braucht es da denn deiner Meinung nach dafür?
Zeit, Verständnis und die Akzeptanz dem gegenüber, dass die Trauer und die Wut in Wellen kommen. Das heißt, wenn ich denke, ich habe es geschafft, habe ich es vielleicht noch gar nicht geschafft. Also das dauert schon lange. Und ich muss auch dazu sagen, aus dem Grund, dass es eine Suchtdynamik ist, wir sind immer süchtig. Ein Mensch, der alkoholkrank ist, der ist selbst nach 20 Jahren Abstinenz gefährdet, wieder zurückzufallen, wenn er ein Bier trinkt. Und so ist es auch als ehemalige, anfällige Person für toxische Beziehungen. Ich muss immer aufmerksam sein, sobald ein Mensch toxisch wirkt, dass ich eventuell wieder rückfällig werden könnte.
Bei Jessica war das auch so, dass sie wirklich Jahre gebraucht hat, ihre Erfahrungen zu verarbeiten und auch wieder zu lernen, überhaupt Vertrauen zu haben in der Beziehung. Aber heute, viele Jahre später, hat sie das alles überwunden, hat sie mir erzählt.
Heute geht es mir gut, ja. Ich glaube auch immer noch an die Liebe, ja. Nur wie gesagt, ohne Hilfe, und ich hatte wirklich wahnsinniges Glück. Also diese Klinik war hervorragend und natürlich Freunde und Familie und auch die Therapeuten, die ich hatte. Ohne die hätte ich das nicht geschafft.
Also viel Hilfe von außen, aber vor allem natürlich auch ganz viel Kraft, die Jessica selbst aufgebracht hat, um da wieder rauszukommen.
Ja, das sage ich auch immer den Menschen, die sagen, ohne die Therapeuten und die Angehörigen hätte ich das nicht geschafft. Dann sage ich auch immer, aber du hättest es auch ohne dich nicht geschafft. Du hast es geschafft. Diese Menschen haben dir geholfen, dass du es schaffst, dass du dir hilfst.
Ja, jeder, jede Betroffene hat die Möglichkeit und kann es schaffen, da rauszufinden.
Auf jeden Fall, natürlich.
Schöne Aussage. Hinter der können wir jetzt einfach einen Punkt machen oder auch ein Ausrufezeichen. Fehlt nur noch meine letzte Frage an dich.
Drei Herzensdinge.
Welche drei Tipps würdest du einer Person geben, die merkt, dass sie gehen sollte, es aber nicht schafft?
Also zuerst würde ich sagen, sollte sie beginnen, sich zu informieren darüber für sich. Als zweites mit Menschen sprechen und sich austauschen. Und als drittes sich professionelle Hilfe suchen und da bitte sich an einen Menschen wenden, der sich damit auskennt.
Vielen, vielen Dank, liebe Anne. Danke, dass du da warst. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war wirklich ein schweres Thema, aber eben super, super wichtig.
Ja, danke auch dir.
Hab noch eine gute Zeit.
Danke, tschüss.
Und nächstes Mal bei Herz ohne Filter, angenommene Kinder, wenn Liebe Familie macht.
Als wir unsere Tochter adoptiert haben, habe ich so eine irrationale Angst gehabt. Oh Gott, kann ich dieses Kind lieben? Und dann liegt da dieser kleine Wurm und du stehst da und es dauert eine Sekunde. Und dann ist dir zu 100% klar, du wirst für dieses Kind den Rest deines Lebens da sein. Ohne Wenn und Aber. Das ist meine Tochter.
Passt auf euch auf und auf eure Herzensdinge. Und mein Podcast-Tipp für diese Woche ist ein weiterer spannender Beziehungspodcast, nämlich die Paartherapie von NDR 2. Da könnt ihr Paare in echten Therapiesitzungen erleben. Erik Hegmann ist der Therapeut, der die Paare begleitet. Ich bin ganz großer Fan. Ich höre den Podcast super gern. Natürlich kann man da auch ganz viel für sich selbst rausziehen. Die aktuelle Staffel von Die Paartherapie findet ihr in ARD Sounds und überall, wo ihr sonst noch Podcasts findet.